Naja, ich versuche die Organisation so zu unterstützen und so zu bauen, dass sie erfolgreich ist und funktionieren kann. Ich glaube, ich habe schon immer die Rolle gehabt, quasi oder den Wunsch gehabt, eine Organisation aufzubauen, die sich selbst verbessert, die sich selbst weiterentwickelt, indem ich tolle Menschen finde, die die Dinge in der Regel auch besser können, als ich sie kann und dann die Dinge auch besser weiterentwickeln können. Und da bin ich total stolz, dass wir so ein großartiges Team haben.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen bei Podcast Brudi Nummer 58. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Jesper Götzsch von Jazz Unique. Ich grüße dich.
Hi, Joscha. Ich freue mich, hier zu sein.
Wie geht's dir?
Gut. Jahresendrallye, ordentlich Stress im Büro, aber ich freue mich auf die Stunde Gespräch mit dir. Ich bin total gespannt.
Sehr schön. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Du bist unter anderem Gründer von Jazz Unique, aber auch von Imperfect Space und von Taste of Now. Über die Projekte werden wir ein bisschen sprechen. Du wirst uns erzählen, wie das angefangen hat und was dich da antreibt. Aber zu Beginn gibt es zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die erste wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
Sehr intensiv, würde ich sagen. Heimat, Netzwerk, mein Leben. Genau. Ich bin in Frankfurt geboren, bin aber in Dreieich aufgewachsen und habe mein Leben eigentlich so zwischen diesen beiden Orten verbracht. Das heißt, ich bin in Frankfurt zur Schule gegangen, habe in Frankfurt gearbeitet, habe auch lange Zeit in Frankfurt gelebt und habe meine Netzwerke, so mein ganz privates Zuhause-Netzwerk ist in Buschlag und Dreieich, und mein Jugendnetzwerk und mein berufliches Netzwerk und mein ganzes Leben, so findet eigentlich in Frankfurt statt.
Wohnst du aktuell in Frankfurt oder in Dreieich?
Ich bin eigentlich ein Klassiker. Ne? Ich bin in Buschlag aufgewachsen, bin in Frankfurt zur Schule gegangen und habe dann in Frankfurt auch gewohnt. In der Münchner Straße habe ich so quasi mein...
mitten im Bahnhofsviertel?
Mittendrin. Die schönste Zeit in meinem Leben. Meine Wohnung war immer voll mit Menschen. Ja. Ich habe es geliebt in der Münchner Straße und bin dann nach Sachsenhausen gezogen mit meiner jetzigen Frau. Und dann kommt der Klassiker, man kriegt die Kinder und hat das Bedürfnis, ein bisschen raus ins Grüne zu gehen, in einen kleinen Garten am Wald, da wo ich auch aufgewachsen bin, und da lebe ich jetzt.
Okay.
Und finde es eigentlich total schön, so dieses... beides zu haben. Ich liebe es, in der Stadt zu sein. Ich liebe es, in vielen Städten zu sein. Ich freue mich aber auch immer wieder, rauszufahren, ins Grüne, an den Wald, morgens joggen zu gehen, auch am Wochenende die Zeit im Garten zu verbringen. Also dieses Spannungsfeld zwischen urbanem Leben und so ein bisschen draußen in der Natur, das genieße ich sehr.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch hilft, ein bisschen ausgeglichener durch die Welt zu gehen. Ich stelle mir deine Tätigkeit nämlich durchaus auch recht laut vor oder sehr dynamisch, sehr vielseitig. Dazu kommen wir später nochmal. Bist du abseits von diesem Dreieich und Frankfurt gespannt? Hast du schon mal längere Zeit woanders gewohnt?
Nee, tatsächlich nicht. Und das wäre einer der Sachen, die ich, glaube ich, jetzt vermisse, wo ich gesagt hätte, das war so einer der Fehler, die ich gemacht habe, dass ich nicht mal im Ausland lange gearbeitet habe oder auch gelebt habe oder jetzt... würde man denken, so nochmal ein halbes Jahr rumreisen. Das sind so Dinge, die ich meinen Kindern empfehle und die ich ihnen auf jeden Fall nahelege. Das ärgere ich mir ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe sehr früh angefangen, den Fokus auf mein Berufsleben zu setzen, habe immer hier in der Gegend gearbeitet. Ich glaube, das kommt mir heute sehr zugute, weil ich einfach ganz gut vernetzt bin, viele Menschen in der Stadt kenne, die mir tagtäglich auch helfen. Aber ich bin echt immer Frankfurter.
Geil. Ich habe mal ein halbes Jahr in den Niederlanden gewohnt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich in so einem Modus war, wo ich der Stadt so überdrüssig war. Sie quasi durchgespielt hat, das Gefühl, hier gibt es nichts mehr für mich. Aber diese Distanz hat mir extrem dabei geholfen, die Stadt wieder wertschätzen zu lernen. Und es gibt halt die Möglichkeit, Sachen beizutragen. Also, weißt du, hier kann man noch Sachen machen, hier kann man Sachen entwickeln, man kann sich einbringen, das ist das Coole.
Siehst du, das passiert mir jeden Tag. Ja? Immer wenn ich aus Frankfurt rausfahre und wieder reinfahre, habe ich eigentlich genau das Gefühl.
Geil, sehr, sehr geil. Cool.
Ja, ich war tatsächlich mal, das war aber ein kleinerer Ausflug, der jetzt, glaube ich, nicht so relevant war. Ich war ein halbes Jahr in Rheinberg, habe dort ein Praktikum gemacht. Das war ziemlich direkt nach meiner Schulzeit. Eigentlich ein spannendes Projekt. Da ging es darum, eine Messegesellschaft aufzubauen. Das waren so alte Industriehallen. Ja. Da gab es einen Investor, der quasi aus diesen alten Schettdachhallen, die super schön von der Architektur waren, eine Messegesellschaft zu installieren. Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Jetzt aber nicht so ganz meine Welt gewesen, in diesem Rheinberg zu wohnen. Da war ich dann doch froh, dass ich nach Frankfurt zurück konnte.
Ja, aber spannendes Projekt. Und Messebausachen macht ihr auch
immer noch. Da gibt es ein paar Fäden, die sich quasi zusammenspinnen. Ja,
sehr klar. Cool. Ja.
Nicht als Betreiber von der Messegesellschaft, sondern wir kommen dann eher quasi mit unseren Projekten auf die Messe.
Genau. Cool. Dann kennen wir deinen Frankfurt-Bezug. Und die zweite Frage, die habe ich mir extra aufgehoben, weil ich mich frage, ob man dann vielleicht einen geilen Übergang hinkriegt zu Jazz Unique, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das auch was mit der Musik zu tun hat oder mit deinem Namen. Aber die Frage ist...
Das ist die most hated Frage von
die
mir.
Die most hated?
Ich beantworte sie dir.
I'm sorry. genau, was verstehst du unter dem Begriff Hip-Hop-Kultur? Was kommen da für Assoziationen in deinen Kopf?
Da kommen super viele Assoziationen im Kopf. Jetzt muss ich die so ein bisschen sortieren, glaube ich. Ich glaube, ich war in meinem Leben nie so richtig into it. Also ich war jetzt nie so krass in einer Hip-Hop-Community, aber sie hat mich eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Ich glaube, das fing irgendwie so an mit meinem Bruder, der mit so diesen ersten Grandmaster Flash und New Clues Platten irgendwie ankam, die ich ziemlich spannend fand. Und dann, klar, logischerweise dann später auch so Notorious B.I.G. und so, das hat mich dann irgendwie auch schon begleitet. Und dann die Zeit des ersten Deutschraps, Fanta 4, Tobi und das Bo, Fettes Brot und so. Das war schon eine Zeit, die mich geprägt hat, obwohl mehr, also Fettes Brot war ich echt Fan, glaube ich, Frikadelle am Ohr.
Ja,
das waren so Lieder, an die ich mich echt gerne erinnere. Und dann war aber irgendwie so, ja, auch im Freundeskreis viele, viele Freunde, die Skateboard gefahren sind, viele, die BMX gefahren sind, ein paar Freunde, die gemalt haben und so. Aber ich habe das immer eher so ein bisschen so von außen mit betrachtet, war jetzt nicht so in da so, glaube ich, so tief drin. Ich war eher so musikalisch in der Rock-Crunch-Ecke, war in der Krone und in der Butch Cup, hab Nirvana und Pearl Jam gehört.
Okay.
Später dann ein bisschen elektronischer. Robert Johnson war dann und das Monster waren so Heimaten von mir. Aber die Kultur hat mich schon immer irgendwie begleitet und auch heute noch. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt meine Co-Geschäftsführerin, die Natascha, die ja auch das Blend Festival ehrenamtlich mit begleitet.
Liebe Grüße, Natascha. Liebe Grüße, Uli, an das ganze Blend-Team.
Hi. da hat sie mich ein paar Mal mit hingenommen. Es hat mich total gefreut. Da habe ich auch Engin Doan kennengelernt. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, mit dem wir auch ein schönes Projekt gemacht haben. Also da gibt es so ganz viele Querverweise. Mein Sohn ist im Moment ganz stark in der Deutschrap-Ecke unterwegs. Er hat sich ein Studio in den Keller gebaut und produziert jetzt selbst so ein bisschen. Also ich komme davon nicht los, aber immer in sehr anderen Kontexten. Ja, und man sieht, glaube ich, auf jeden Fall daran so die Vielfalt der Hip-Hop-Kultur.
Cool.
Das Leben durchdringt.
So, ist es schon strapaziös, was dein Sohn da unten veranstaltet? Oder kannst du da auch irgendwie Gefallen dran finden, was er aufnimmt?
Ich finde das mega cool. Ich meine, es ist mein Sohn, ne? Was soll ich sagen? Aber es ist, ich bin mega beeindruckt. Der ist jetzt 15 gerade gestern geworden. Mhm. Der hat mit 12 angefangen, erste Beats irgendwie so am iPad irgendwie zu bauen mit so vorgefertigten Sachen. Hat sich dann irgendwann FL Studio runtergeladen und hat sehr intensiv Beats gebaut. Jetzt seit einem Dreivierteljahr rappt er und singt er und so. Und ich finde es krass. So, ne?
Geil.
Bin natürlich durch ihn jetzt auch so sehr stark in die aktuelle Deutschrap-Musik, also ich kenne das und finde viele Sachen gut, manche geht so, aber ich finde.
Kann das sein, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass du vor kurzem auch auf einem Konzert warst, einem Deutschrap-Konzert?
Das hast du auf Insta gesehen.
Ja, genau.
Ja, Dante.
Ja.
Dante im Zoom. Ja, das war cool. Noch spannender fand ich eigentlich, mein Sohn ist ein riesen Reezy-Fan.
Ja.
Und er hatte ja in der Jahrhunderthalle im Sommergarten ein Konzert gemacht, wo er all seine Freunde eingeladen hat. Schönes Open-Air-Konzert.
Ein kleines Festival sogar.
Da war ich mit ihm. Ich war der Älteste. Ich glaube, er war der Jüngste. Ist auf jeden Fall ein super cooles Erlebnis. Ja. Und ich finde es total cool, dass er mir quasi, ich glaube, ich würde diese Welt gar nicht kennen.
Ne,
und diese Musik auch nicht so sehr kennen, wenn er das halt mir nicht näher bringen würde.
Sehr, sehr schön.
Das ist ziemlich cool. Bleibt mal ein bisschen jung.
Voll. was hat es mit dem Namen Jazz Unique aus sich. Hat das was mit Musik zu tun?
Nee, leider überhaupt nicht. Nee. Ich bin, also Jazz hat mich schon lange begleitet, das ist dann eher so die Ecke von meinem Vater, der hat viel Jazz gehört und ich habe viel Jazz zu Hause gehört, aber die Geschichte ist leider nicht so, dass dieser Bezug mit dem Namen damit zusammenhängt. Es ist eher so total banal, dass mein bester Freund mich immer Jazz genannt hat und ich dann angefangen habe, irgendwann als Freelancer zu arbeiten und mir irgendwie nichts Besseres eingefallen ist, als diesen Namen mit dem Wort Unique, was ich gerne mochte, auf eine Visitenkarte zu schreiben. Und so ist dieser Name entstanden und ich bin ihn nicht mehr losgeworden. Es gibt sehr viele spannende Interpretationen von dem Namen auch so für heute, weil Jazz ja schon, was ich sehr spannend finde, das kommt dann ja manchmal so später, Jazzmusiker brauchen ein sehr hohes, großes Talent, um gemeinsam frei jammen zu können. Also jeder Musiker muss sein Instrument perfekt beherrschen, damit man eigentlich in so einen Flow kommen kann, damit man jammen kann. Und das ist schon was irgendwie zu unserer Agentur auch passt, weil wir eben sehr viele Spezialisten, Experten auf unterschiedlichen Gebieten sind und wir es, glaube ich, ganz gut schaffen, gut zusammenzuspielen.
Gut zu jammen.
Gut zu jammen. So. Und das ist so eine Geschichte, die im Nachhinein entstanden ist, aber die wahre Geschichte habe ich dir jetzt erzählt und ist bei uns in der Agentur schon auch ein bisschen ein Running Gag, dieser Name. Da jeder fragt natürlich diese Frage. Und mir ist sie ein bisschen unangenehm, weil ich mich eigentlich selbst gar nicht im Namen von der Agentur sehen will. Ich bin mehr so, dass ich sehe, dass all die Menschen, die dort arbeiten, im Namen stehen sollten.
Dann ist es so aus Versehen passiert und
genau.
Ist es so ins Rollen gekommen und dann kommt man es irgendwann nicht mehr aufhalten und jetzt passt es schon.
Es ist ein bisschen so aus Versehen passiert, wie diese Firma gegründet wurde. Das ist eigentlich auch aus Versehen passiert.
Wie ist das?
Ich glaube, bei mir passiert relativ viel aus Versehen. Man könnte es auch opportunistisch nennen. Ja.
Wie ist das denn passiert mit der aus Versehen?
Naja, ich hab so klassische Event-Karriere eigentlich gemacht, habe mein Praktikum gemacht, habe ein Fernstudium dann parallel gemacht, habe in unterschiedlichen Agenturen gearbeitet, habe dann irgendwann als Freelancer mir so ein bisschen meine Projekte verdient.
Was für einen Zeitraum reden wir? Warst du so in den Anfang 20ern oder noch jünger?
Ja, ich habe Jazz Unique, habe ich dann tatsächlich so den ersten Auftrag mit 25 gehabt. Also da habe ich eigentlich die Firma gegründet und vorher war ich dann ein bisschen als Freelancer unterwegs. Aber ich habe mein komplettes Leben in dieser Welt verbracht, mein Berufsleben.
Okay. Also von der Schule direkt irgendwie ins Praktikum oder was waren so die ersten, ersten Touchpoints, wo du gesagt hast, okay,
das ist ganz lustig. Ich habe es, glaube ich, immer gemocht, irgendwie, wenn so Ereignisse stattgefunden haben, die irgendwas mit Musik oder Unterhaltung zu tun hatten, irgendwie dabei zu sein, mitzuwirken. Ich glaube, so meine erste Erinnerung ist bei so einer kleinen Jahrmarktveranstaltung, wo so ein Kinderkarussell war, wo ich irgendwie mich beworben habe, bei diesem Betreiber die Chips einsammeln zu dürfen und fand es total cool, lässig auf so einem Hubschrauber zu sitzen und bei den Kids die Chips einzusammeln. Habe natürlich kein Geld dafür bekommen, habe aber riesen Spaß gehabt.
Ganz viele Freifahrten.
Fand es super cool. So. Und dann später habe ich dann im Bürgerhaus gearbeitet, habe mich total gefreut, Bühnen aufbauen zu dürfen und habe mich dann hochgearbeitet, dass ich Licht und Ton bedienen durfte und irgendwann, ich weiß noch, das Größte war für mich dann, dass ich bei Badesalz den Spot fahren durfte. So Sachen haben mir irgendwie Spaß gemacht, also ich habe mich irgendwie gerne im Hintergrund, also nie so gerne auf der Bühne, sondern eher so hinter der Bühne gesehen und war dann immer froh, Teil von solchen Dingen zu sein und irgendwie dann meinen Teil dazu beizutragen.
Also das waren dann ja veranstaltungstechnische Sachen, die du...
Das war eigentlich Veranstaltungstechnik, das war jetzt nicht das, was ich gelernt habe, aber ich glaube, das hat so ein bisschen ich freue mich heute noch, wenn ich auf der Baustelle bin, wenn Events aufgebaut werden, wenn Massen von Technik und Licht und kriege immer noch Gänsehaut, wenn die Sachen anfangen zu strahlen.
Geil. Und was hast du gelernt?
Ich habe ein Fernstudium gemacht als Eventmanager. Das gab es damals noch gar nicht in der Form. Das war ein privates Studieninstitut. Heute gibt es da ja total viele spannende Ausbildungsgänge.
Ja.
Und ich habe beim IST damals so ein Jahr lang ein Fernstudium gemacht. Genau. Also auch kein klassisches Studium.
Und
ich habe direkt angefangen zu arbeiten.
Direkt rein. Erinnerst du dich noch dran, was dein erster Auftrag war oder dein erster Kunde?
Ja, auf jeden Fall. VF Corporation.
Was machen die?
Die sagt dir gar nichts.
Nee.
Das ist einer der größten Textilhandelskonzerne tatsächlich der Welt. Und die haben ihren Sitz für die Jeanswear Division in Dreieich gehabt auch. Die sagen bestimmt Brands wie Lee, Wrangler, damals gab es noch Hiss, da gehört auch North Face, Vans, Napapiri dazu.
Oh,
aber die Jeanser waren damals Wrangler und Lee. Und Für die habe ich die ersten Projekte gemacht tatsächlich. Und dann habe ich einen kleinen Testauftrag bekommen, weil sie auf mich zukamen. Hey Jesper, willst du das machen? Mhm. Und ich so, hey, ich habe doch gar keine Firma. Ja, ja, das machst du schon. Und dann haben sie mir erstmal einen kleinen Testauftrag gegeben. Habe ich in Bonn in einem Kino eine kleine Konferenz organisiert. Und dann ist das alles zum Glück super gelaufen. Und das war übrigens Münchner Straße. Mhm. Erinnere ich mich gerne mit meiner Frau noch dran, die damals auch von Anfang an mitgeholfen hat. Wir haben für so eine Konferenz so Plastikflaschen organisiert und die haben wir natürlich schön gebrandet mit dem Veranstaltungslogo, mit dem Firmenlogo. Und ich weiß noch, dass in meiner kleinen 48 Quadratmeter Wohnung in der Münchner Straße auf einmal 3 Paletten Wasserflaschen standen und wir vor abends vom Fernseher diese, ich weiß es nicht, 300 Flaschen beklebt haben. Also so ging das los. Ja.
Krass. Also direkt so ein Event.
Direkt so ein Event, genau.
Geil.
Das war wirklich ein klassisches Event. Und das folgende Projekt, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über Jess Unique aus. Da ging es darum, dass diese Brands ihre neuen Kollektionen erstmal an die Key-Account-Mitarbeiter vorgestellt haben. Also es gab alle halbe Jahr gibt es neue Kollektionen. Mhm. Die wurden an die Key-Account-Mitarbeitenden vorgestellt und quasi auf die Kollektion geschult. Und eine Woche später wurden dann die wichtigsten Kunden eingeladen, um dann die Kollektionen zu zeigen.
Ja.
Und dort gab es neben dem klassischen Event-Operations, Catering-Bereiche, eine nette Location, Side-Programm, gab es auch Marken-Showrooms, mhm, wo jede Marke quasi einen temporären Showroom gebaut hat, um sich dort zu präsentieren, entsprechend der aktuellen Kampagne etc. Und das haben erstmal andere Agenturen gemacht und der Kunde hat aber relativ schnell gemerkt, dass wir eben einen starken Blick auch für Ästhetik haben und uns um Inszenierung kümmern und eben wissen auch, wie man so Räume gestaltet, und so kam relativ schnell bei uns auch das Thema Architektur, Design, Ästhetik dazu. Das heißt, wir sind ja auch heute keine Eventagentur, mhm, sondern kommen wir bestimmt gleich nochmal zu.
Es ist sehr, sehr viel breiter aufgestellt. Ich will, genau, quasi so versuchen, ja, den Weg nachzuvollziehen, wie diese Bausteine dazugekommen sind. Mhm. Wir hatten jetzt quasi so das Event-Thema, mhm, genau, angesprochen. Jetzt kam quasi das Raum-Thema, mhm, dazu. Mhm. Kam das auch aus dir heraus oder gab es Personen, die dann quasi mit ins Team gekommen sind, die das weiter vorangetrieben haben?
Jetzt kommt wieder mein Bruder dazu.
Okay.
mein Bruder hat war in der ganzen Welt unterwegs, hat in New York im Architekturbüro gearbeitet, hat in Tokio im Architekturbüro gearbeitet, zuletzt in London. Und mit ihm habe ich ein großartiges Verhältnis, mhm, schon sehr, sehr lange. Und wir haben uns super viel ausgetauscht und wir haben uns auch viel über Jess Unique ausgetauscht und haben auch Konzepte gemeinsam schon entwickelt, so ein bisschen remote. Mhm. Ich habe ihn dann auch immer besucht, da, mhm, wo er gearbeitet hat. Und wir haben schon immer mal so die Idee gehabt, wie könnte man das denn zusammenbringen? Und eigentlich war so eine kleine Inspiration Klein Dithem Architecture in Tokio, mhm, die auch irgendwie so ein cooles Hub hatten. Die hatten irgendwie ein Büro, das war gleichzeitig Bar, Ausstellungsraum, so ein bisschen Event-Location. Die haben übrigens das spannende Format Pecha Kutscha auch erfunden.
Mhm. Da gibt es die Pecha Kutscha Nights.
Die Pecha Kutscha Nights, genau. Die sind dann durchs Architekturmuseum mit dem Peter Schmal, sind die bei uns gelandet hier, mhm, in Frankfurt. Aber mein Bruder war tatsächlich in Tokio dabei, als das erfunden wurde.
Geil.
Naja, und als das dann bei uns, also wir haben entsprechend, war dieses Thema Raum und Erlebnis schon immer so ungreifbar zwischen uns. Heute reden wir ja von Kommunikation um Raum und Experience. Mhm. Früher gab es das nicht, ne? Da war das irgendwie eine Eventagentur oder wir waren ein Innenarchitekturbüro. Und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren erst noch zu einem eigenständigen Begriff geworden. Und die Story geht dann so weiter, auch mit VF Corporation, das war jahrelang unser wichtigster Kunde, dass wir eben diese temporären Showrooms gebaut haben. Und irgendwann hat mich der Kunde gefragt, oh, wir wollen jetzt so richtige Showrooms bauen in Frankfurt, in ganz Deutschland, an 4 unterschiedlichen Standorten mit jeweils 500 Quadratmetern. Hat er mich gefragt, oh, Jesper, kannst du das? Und ich so, ja klar, kriege ich hin. 2004 haben wir die ersten Projekte gemacht. Ich glaube, das war dann 2005. Da war mein Bruder noch nicht da und ich habe, mhm, mir dann halt Architekten gesucht, Innenarchitekten, Projektmanager, freie Mitarbeitende, die ich dann zusammengetrommelt habe. Und wir haben diese Projekte mit Ach und Krach hingekriegt. Aber das war so ein Moment, das war schon echt an der Grenze, glaube
ich. Okay, dann hast du quasi den fetten Auftrag da und hast gesagt, genau, kein Problem, machen wir doch. Und dann, genau, so, wen brauche ich dafür?
Genau, um das. Da habe ich ein super Team zusammengekriegt und wir haben das echt auch gerockt, aber das war einfach schmerzhaft, ne, wenn man wenig Erfahrung in sowas hat. Mhm. Das war schon anstrengend und war echt knapp, aber das ist super gut gelaufen am Ende. Aber danach habe ich dann meinen Bruder angerufen, der bei Foster in London gearbeitet hat und hat gesagt, so, ey Digga, du musst jetzt irgendwie mal hierher kommen, hast du nicht Bock irgendwie mitzumachen? Und dann ist er quasi 2006 ist er dann, mhm, dazugestoßen Wir haben das irgendwie super cool miteinander geregelt. Wir haben gesagt, wir probieren das mal aus, weil ich habe ja die Firma gegründet.
Ja.
Und er ist dann so langsam mit hineingegleitet quasi in die Company.
Aus diesem ersten großen Auftrag, sage ich mal, hast du die Leute überall zusammengesammelt. Wie groß war das Team zu diesem Zeitpunkt? Beziehungsweise wie viele Leute aus diesem ersten Projekt sind dann auch quasi noch weiter dran geblieben? Ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, wie sich das entwickelt hat, weil wenn die Zahlen auf der Website stimmen, dann ist das Team mittlerweile um die 55 Leute groß. Aber Stand 2022, vielleicht ist es jetzt nochmal anders.
Aber wir sind knapp 50 im Moment, genau.
Kamen dann schon die ersten Leute dazu in diesen ersten Jahren und mit diesem ersten Projekt? Oder war das dann auch für die ersten 5 Jahre, sage ich mal, eher so zweigespannmäßig plus?
Nee, das waren schon relativ schnell Leute, die dabei waren. Also sogar noch bevor mein Bruder quasi dazu kam, war meine Frau, die immer mitgeholfen hat von Anfang an, auch bis vor wenigen Jahren noch quasi bei uns das ganze Thema HR betreut hat. Inzwischen ist sie mit ihrer eigenen Praxis erfolgreich und selbstständig und ist nur noch beratend für uns tätig, aber die war dabei. Ich hatte relativ schnell jemand dabei, die so ein bisschen das Office organisiert hat und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, so diese Rechnungen zu schreiben, das wird jetzt echt anstrengend. Neben den Projekten hat mir jemand geholfen, die Chris, die auch heute noch dabei ist. Aber ansonsten ist natürlich, wenn es jetzt irgendwie 2004, das ist jetzt 19 Jahre her, sind jetzt aus dieser Zeit wenige Menschen noch dabei, die operativ an den Projekten gearbeitet haben.
Ist auch ein langer Zeitraum. Das war dann schon relativ früh in einem Volumen, sage ich mal, wo man das nicht einzeln stemmen kann will.
Nee, das ging relativ schnell.
Ja. Freelancer.
Nee, ich habe also eigentlich schon im ersten Jahr, habe ich mir dann, es waren damals ja noch feste Freie, die man sich dazu geholt hat. Ich weiß noch, dass ich dann aus meiner Wohnung in der Münchner Straße sind wir zu Sandra Mann nach Offenbach ins Studio gegangen. Grüße gehen raus an Sandra Mann. Kennt ihr sicherlich, eine ganz tolle Künstlerin, toller Mensch, wo wir im Atelier untergekommen sind und dann aus Offenbach heraus, ich glaube, 1,5 Jahre gearbeitet haben, bevor wir dann wieder nach Frankfurt zurück sind. Und wir waren zu der Zeit, die wir gerade beschreiben, haben wir schon 5, 6 Leute wahrscheinlich. Ja.
Und dann seid ihr nach der Offenbach-Phase auf die Leipziger gezogen?
Nee, da waren noch ein paar Stationen dazwischen.
Wir
sind da wieder zurück, interessanterweise in die Münchner Straße. Da waren wir bei der Marie-Therese Deutsch, auch eine Architektin in Frankfurt, wo wir bei ihr quasi 2 Räumchen im Architekturbüro bekommen haben. Sie ist super gut vernetzt in Frankfurt gewesen oder ist es sicherlich heute auch noch und hat dann auf der Mainzer Landstraße ein super schönes Loft-Gebäude für uns gefunden, wo wir dann auch auf einer Etage waren, aber so jeder seinen eigenen Bereich und das war dann eigentlich das erste Office, das erste richtige Office. Das war ziemlich cool.
Geil.
Ja, das haben wir auch echt schön gemacht. Es gab so eine Gemeinschaftsküche und wir haben einfach eine lange Tafel reingestellt und saßen alle an einem Tisch. Damals haben wir noch geraucht dann irgendwie beim Arbeiten. Das war ein bisschen anders als heute.
Ja. Da gab es auf Instagram, glaube ich, ganz nice Bilder. Da war halt auch immer diese lange Tafel zu sehen und da habt ihr regelmäßig zusammen gegessen. Oder war das ein anderer Kontext?
Wow, du bist echt weit zurückgescrollt.
Ja, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Gab es da schon Instagram zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht.
Erste Post von euch ist, glaube ich, 2014 online gegangen.
Echt? Ja gut, das war schon viel, das war noch viel, viel länger her.
Ja.
Also da waren wir dann, danach kam die Speicherstraße vorne am Gerippten. Da haben wir dann ein ganz eigenes Büro gehabt und seit 2017 sind wir jetzt auf der Leipziger.
Okay, cool.
Und da fühlen wir uns richtig wohl.
Wir haben es leider nicht geschafft, dass ich im Vorfeld mal vorbeikomme, aber ich glaube, dort ist auch der Imperfect Space.
Imperfect Space
innerhalb dieses Büros.
Genau.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir direkt dort anknüpfen, weil eigentlich fände ich das ganz geil. Wir haben Event angesprochen, wir haben Space angesprochen. Dann gibt es noch 2 weitere Elemente, nämlich Design und Campaign. Wann sind die dazugekommen? Gab's da so?
Ja, die waren eigentlich auch schon immer dabei. Also das ist ein bisschen, ich mag es eigentlich gar nicht mehr so zu trennen, weil wir sind in diesen Units organisiert. Aber wir arbeiten super interdisziplinär für jedes Projekt quasi neu zusammen. Aber es stimmt schon, wir haben die Space Unit, wir haben die Event Unit. Design ist bei uns Kommunikationsdesign, also da sitzen Kommunikationsdesigner und Designerinnen, die wir von Anfang an aber auch schon eigentlich immer bei uns in-house hatten. Also wir haben für all unsere Projekte, haben wir das komplette Kommunikationsdesign selbst gemacht. Ne? Also gerade so für Messestände, also all die Oberflächen, auch die Einladung für Veranstaltungen, die gesamte Kommunikation drumherum. Etiketten, genau. Die haben wir immer bei uns selbst gemacht. Und Campaign ist dann eigentlich auch etwas, was mit der Zeit daraus gewachsen wurde, weil es eben schon angesprochen, das Ganze, was wir heute machen, ist viel strategischer geworden, ist viel mehr in Kommunikationskampagnen eingebettet. Teilweise sind die Events oder Erlebnisse, die wir gestalten, eigentlich Auslöser für eine Kommunikationskampagne. Und wir haben das eigentlich irgendwann auch dann nur mal so benannt bei uns und auch entsprechende Mitarbeitende so organisiert, dass wir gesagt haben, das Thema Campaign, die Geschichten, die wir erzählen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Und da haben wir es eigentlich nochmal so ein bisschen herausgehoben.
Ja, das sind ja sehr viele Elemente, die, wenn man die eben schön zusammenjammt und es schafft, die schön zu choreografieren, dazu beitragen, dass eben die Botschaften, die Unternehmen, Marken, wie auch immer, platziert werden können. Und das ist schon eine hohe Kunst, sage ich mal, da diese ganzen Elemente.
Das ist ganz schön komplex.
Ja. So voll. Zusammenzuführen.
Voll, ich kann das auch gar nicht. So. Ja, also deswegen haben wir ja, das ist ein bisschen das Besondere an uns, wir haben eben so viele unterschiedliche Spezialisten, die eben quasi nur im Einklang das erschaffen können, was wir heute tun. Mhm. Weil das hat schon oftmals einen sehr, sehr komplexen Anspruch und eine sehr strategische Herangehensweise, um dann zu gucken, in welchen Erlebnisformaten wir dann die Botschaften eigentlich senden oder zusammenfassen oder welche Story wir erzählen wollen und welche Elemente wir dafür benötigen. Ja, und das sind eben einfach so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Skills. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was wir besonders gut können, aber ist logischerweise auch immer die größte Herausforderung für uns gleichzeitig.
Jetzt würde ich dich eigentlich fragen wollen, was so deine Rolle in dem Ganzen ist, wenn es eben nicht das ist. Und ich nehme an, dass es von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Hast du vielleicht ein Projekt im Kopf, vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit, wo du ein bisschen erläutern kannst an einem Beispiel, was so deine Rolle im Betrieb ist, sage ich mal?
Ja, die kann ich dir aber nicht an einem Projekt erklären, weil ich leider gar keine Projekte mehr mache.
Okay,
das war
ein anderes Beispiel?
Das war einer meiner größten Learnings so in den letzten 19 Jahren oder glaube ich einer meiner größten Entwicklungen, dass ich lernen musste, mich aus Projekten rauszuhalten. Ne? Wir sind ja eine relativ gute Struktur und gut organisiert und es gibt auch Verantwortliche für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Wir hatten eben schon Natascha gehabt, die als Geschäftsführerin die Bereiche Event und Campaign verantwortet. Wir haben noch den Matthias Pritzko, der auch als Geschäftsführer bei uns an Bord ist, der im operativen Bereich alle Architektur, Space und Design-Themen verantwortet. Mhm. Das heißt, alles, was bei uns operativ an Projekten passiert, kümmern sich die beiden drum.
Okay.
Ja, jetzt auch nicht mehr selbst. Sie sind aber natürlich oft in den Projekten involviert und steuern das und bringen das in die richtige Richtung. Aber da darf ich leider nicht mehr mitspielen. So. Jetzt fragst du dich, was machst du eigentlich?
Also das ist die, ich frage mich, was ist die Rolle in dem Ganzen?
Naja, ich versuche die Organisation so zu unterstützen und so zu bauen, dass sie erfolgreich ist und funktionieren kann. Ich glaube, ich habe schon immer die Rolle gehabt, quasi oder den Wunsch gehabt, eine Organisation aufzubauen, die sich selbst verbessert, die sich selbst weiterentwickelt, indem ich tolle Menschen finde, die die Dinge in der Regel auch besser können, als ich sie kann und dann die Dinge auch besser weiterentwickeln können. Und da bin ich total stolz, dass wir ein großartiges Team haben in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es im Finance-Bereich, sei es im Bereich People and Culture, sei es im Bereich Marketing. Da sitzen überall Menschen mit einer riesengroßen Eigenverantwortung, mit ganz viel Elan, eben die Dinge selbstständig voranzubringen. Und eigentlich ist das heute meine größte Freude, wenn ich sehe, dass Dinge bei uns im Unternehmen besser werden, ohne dass ich überhaupt irgendwas damit zu tun habe.
Geil. Aber diese Struktur, von der du sprichst, die war ja nicht von Anfang an da. Ja. Die hat sich irgendwie entwickelt, die hat sich aufgebaut. Hast du das dann quasi im Doing gemerkt, okay, wir eignen da an oder wir kommen dort nicht weiter? Mhm. Ich muss mir jemanden dazuholen, der mir dafür eine Lösung schustert. Oder hast du quasi auf dem weißen Blatt Papier dir gesagt, okay, wir brauchen jetzt diese vier Divisions und dann funktioniert das so?
Nee, ich bin mehr so ein Einfach-Machen- und Try-and-Error-Typ, glaube ich. Mhm. Also ich habe schon Ideen, ich lese viel, ich unterhalte mich mit anderen UnternehmerInnen und versuche ganz viel zu lernen und neugierig zu sein. Aber tatsächlich ist das einfach so, dass du merkst, okay, da funktioniert irgendwas nicht. Da musst du überlegen, wie das besser funktionieren kann. Oder du merkst, es sind Menschen überlastet und da müssen weitere Menschen irgendwie helfen. So. Also das versucht es einfach tatsächlich aus den Dingen, die nicht gut funktionieren, das weiterzuentwickeln. Ne? Also ich meine, ich habe es eben erzählt, wir hatten die Chris, die heute immer noch dabei ist, die hat ich kriege das mit den Rechnungen nicht mehr hin. Dann hat sie irgendwann die Rechnungen geschrieben, hat das übernommen. Dann hat sie daraus eigentlich den Bereich Buchhaltung aufgebaut. Irgendwann hat man gemerkt, nur Buchhaltung reicht nicht mehr, weil wir brauchen auch ein Controlling. Dann haben wir jemanden dazugeholt, der das ganze Financial Controlling bei uns macht. Dann haben wir irgendwann gemerkt, so, oh, das reicht eigentlich auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt noch jemanden, der ein bisschen tiefer im Projektcontrolling drin sitzt. Und so entwickeln sich die Sachen weiter und du merkst, da ist ein Bedarf, da gibt es Probleme und es ist meine Aufgabe, die zu entdecken und dann irgendwie auch zu lösen. Oder Bereich People and Culture. Ich hatte erzählt, meine Frau hat das mit aufgebaut, mitentwickelt, aber die hat ihren eigenen Job ja auch noch gehabt. Das hat dann irgendwann von den Kapazitäten nicht mehr gereicht. Da haben wir jemanden gesucht, der das kann. Der hat das erst gemeinsam mit ihr gemacht. Inzwischen ist der Benedikt Director of People and Culture und ist eben auch jemand, der diesen Bereich ganz eigenverantwortlich vorantreibt.
Geil. So. Geil, geil, geil. Kannst du sagen, was so die neueste Erneuerung an der Organisation ist und uns vielleicht einen Ausblick geben auf das, was dich so ein bisschen unter den Fingernägeln kribbelt als nächstes? Oder schnurrt das Ding einfach und du...
Ja, das wäre schön, wenn es schnurrt. Nee, also ich glaube so, es gibt jetzt nicht so die neueste Neuerung. Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, es passieren an total vielen Stellen passieren spannende Sachen. Um mal wieder Natascha zu nennen, die hat quasi Bereich Strategie und Beratung treibt sie gerade voran, dass wir das mehr als Produkt auf den Markt bringen können, dass wir das bei den Kunden platzieren können. Mhm. Es gibt eine Neuerung. Wir haben im Bereich Space, ist das Thema Workplace Experience, nennen wir das. Also wenn es darum geht, Büroräume zu gestalten. Mhm. Das sind ja auch Orte, an denen Erlebnisse stattfinden, Orte, an denen auch eine Marke gespielt werden muss. Und das ist für uns ein sehr spannender Geschäftsbereich. Mhm. Weil da ja auch super viel passiert, logischerweise in den letzten Zeiten. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eine neue Marke zu launchen. Das erste Mal, dass wir quasi unter Jazz Unique so eine Subbrand machen, die eben ganz klar auf das Thema Bürogestaltung geht.
Abgefahren.
Und das entwickelt zum Beispiel ganz stark der Matze mit einem Team zusammen und gucken, wie das läuft. Also wir machen da ja schon ganz viele Projekte. Wir haben gerade im One Tower für Crédit Agricole ein Büro fertiggestellt mit 2600 Quadratmetern, glaube ich. Steht schon die nächsten großen Projekte an. Also da sind wir auf einmal dann auch Office-Planer.
Ja, und halt wirklich Büros einrichten mit Schreibtischen und Stühlen und Gathering-Rooms und so irgendwelchen Phone-Booths, wo man so...
Genau. Also das hat ja ganz viele Aspekte. Ne? Was du gerade beschreibst, ist eher so also wie organisierst du so ein Büro? Was ist die Struktur? Wer muss wie arbeiten? Mhm. Du hast natürlich im Vorfeld, geht es auch darum, was brauchst du überhaupt für ein Büro? Was bist du für ein Unternehmen? Was hast du für eine Kultur? Mhm. Wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten? Das treibt ja ganz viele gerade an. Wie viele Menschen kommen überhaupt ins Office? Wie viele kommen nicht ins Office? Ja. Und wie schaffe ich es als Unternehmen, Anreize zu schaffen, ins Büro zu kommen? Weil immer mehr merken ja auch, dass es schon auch gut ist. So. Ja. Und eine Zeit lang hat man gedacht, wir machen einfach ein voll geiles Office, das sieht voll cool aus mit Lounges und schönen Möglichkeiten zu arbeiten, aber schön ist auch zu Hause. So. Das heißt, du musst halt Anlässe schaffen, auch also Möglichkeiten zum Austausch. Du kommst ins Büro, weil du vielleicht eine gute Arbeitsatmosphäre haben willst, dann kommt Leadership rein, dass du gute Führungskräfte brauchst, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest, die du auch gerne triffst. Du willst vielleicht was lernen, das heißt, du brauchst vielleicht Workshop-Formate oder kleine Event-Formate, wo du was lernen kannst. Mhm. Du musst Anlässe schaffen, dass du deine KollegInnen treffen kannst. Also da gibt es ganz viele Aspekte. Wir haben es für uns in drei Bereiche geteilt. Es gibt einmal den Bereich Raum, es gibt den Bereich Kommunikation und es gibt den Bereich Aktivierung. So, ne? Und das sind die Welten, die für ein Büro wichtig sind.
Das sind auch die Elemente, die quasi schon...
Das passt ganz gut zu uns. Deswegen, wir nennen es auch Workplace Experience, ne? weil wir sagen, es ist halt ein ganzheitliches Erlebnis. Ich glaube, allein über dieses Thema könnten wir jetzt eine Stunde reden.
Ja, macht voll Sinn. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich zum Beispiel, ich fahre eigentlich immer nur dann ins Büro, wenn ich einen Termin habe. Mhm. Sonst muss ich da nicht reinkommen. Mhm. Mhm. Aber wenn es halt irgendwas gibt, dann macht das voll Sinn, reinzufahren. Mhm.
So. Und das ist manchmal gar nicht so schwer zu schaffen. Also wir haben das bei uns in der Agentur auch während Corona oder beziehungsweise dann, als es wieder ging, haben wir das etabliert. Wir haben mal so eine kleine Lagerrampe bei uns, wo wir regelmäßig Events gemacht haben. Mhm. Wir haben den Imperfect Space, wo wir sicherlich auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, bei uns etabliert, der eben auch genau dazu dient, einfach Ereignisse quasi im Office-Kontext stattfinden zu lassen. Mhm. Das sind aber manchmal auch ganz kleine Dinge, wie wenn neue Mitarbeitende da sind, dann gibt es ein Eis für alle. So, ja. Ne? Das heißt, da kommt man dann gerne. Oder wir haben ein ganz kleines Format, wo wir einmal im Monat gibt es ein kleines Budget und die Mitarbeitenden dürfen sich irgendwas überlegen, was man an einem kleinen Mikro-Event macht. Da gibt es mal Waffeln, da gibt es mal Crepe, da gibt es mal Hotdogs oder so. Ja. Also ganz kleine Dinge, die auch jetzt gar nicht unbedingt viel Geld kosten, aber die einfach ganz kleine Erlebnisse schaffen im Büro, die helfen, dass die Menschen zusammenkommen.
Cool. Eine Sache zu Jazz Unique wollte ich noch fragen, weil ich in der Recherche gesehen habe, dass ihr so einen Workshop gemacht habt bezüglich eurer Core-Values. Mhm. Was hat euch dazu angetrieben, das zu machen?
Das ist genau das, wo wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen haben. Wie schaffe ich es quasi, dass die Organisation gut bleibt, beziehungsweise sich auch selbst verbessert? Ja? Mhm. Und Core-Values, also die Prinzipien und Einstellungen, wie wir als Unternehmen funktionieren, die sind ja irgendwie da. Die sind natürlich stark von den Führungskräften geprägt und werden irgendwie vorgelebt. Das funktioniert super gut, wenn man eine kleinere Einheit ist, weil du quasi direkt im Austausch mit allen bist. Mhm. Du quasi automatisch deine Core-Values weitergibst.
Ja.
Wenn jetzt aber die Organisation größer wird und du gar nicht mehr im direkten Austausch mit jedem bist, musst du dir irgendwie überlegen, okay, wie vermittle ich denn, wie wir sein wollen? Mhm. Und wenn wir diese Core-Values wissen, das ist eigentlich wie so ein Schatz, ne? Weil das ist ja da, das musst du nur heben und benennen und aufschreiben, dass es jeder versteht. Und wenn das jeder weiß, dann kannst du eigentlich alle Handlungen, die du in deinem Unternehmen stattfinden und Entscheidungen, kannst du an diesen Core-Values ausrichten. Ne? Das heißt, du hast eigentlich ein Entscheidungskorsett, was den Mitarbeitenden eine sehr große Entscheidungsfreiheit auch gibt, weil sie eigentlich für sich selbst prüfen können, okay, wenn ich jetzt so entscheide, passt das in diese Core-Values hinein. Wenn ich merke, es passt, dann ist die Entscheidung prinzipiell schon mal richtig. Und wenn ich an irgendeiner Stelle merke, nee, das entspricht dem nicht, dann weiß ich eigentlich schon, das ist falsch.
Ich bin ein großer Fan davon. Also ich war sehr begeistert, als ich das gesehen habe. Ihr habt immer so Gegensatzpaare ausgemacht, würde ich mal sagen. Und es hilft natürlich auch Leuten, die dann ins Unternehmen kommen, um checken zu können, kann ich mich damit identifizieren. Mhm. Weil wenn ich mich mit den Core-Values nicht identifizieren kann,
dann passt du nicht zur Kultur.
Halt überhaupt nicht.
Genau. Wir haben zum Beispiel, ich liebe diese Wortpaare, weil sie ein bisschen zum Nachdenken anregen und wenn du sie verinnerlicht hast, super gut helfen. Also eins ist zum Beispiel echt und menschlich. Mhm. Ja? Es ist irgendwie, kann ein Gegensatz sein, aber eigentlich ist die Kombination aus den beiden, da ist die Magic. Ja? Mhm. Also ich will echt sein. Echt kann aber auch sein, dass ich einfach meine Meinung sage, egal was der andere denkt. Ne? Das ist dann irgendwie nicht mehr besonders nett. Mhm. Ne? Wenn ich nur menschlich bin und dann bin ich immer zu nett und kann überhaupt nicht mehr ich selbst sein, sondern weil ich eigentlich eher zu vorsichtig bin. Aber wenn ich es schaffe, immer menschlich und echt irgendwie in die Waage zu bringen, dann habe ich eigentlich als Gemeinschaft einen guten Umgang miteinander.
Geil.
Das ist so eins.
Ich hätte jetzt
von den sechs.
Ja, ich habe hier noch zum Beispiel childlike und structured, also kindlich und strukturiert.
Geil, dass du das auf Englisch hast. Haben wir das irgendwo auf Englisch stehen?
Ja, die ganze Website ist auf Englisch.
Du warst auf der englischen Website.
Cool. Ja, mein Laptop ist auf Englisch eingestellt und deswegen zeigt er mir das automatisch auf Englisch. Ich habe das nicht
groß gesagt. Zum Glück haben wir vor kurzem alles Englische aktualisiert. Shoutout an Leo.
Shoutout Leo. Und da hattet ihr quasi wie so Balken mit diesen zwei Gegensatzpaaren in Anführungsstrichen. Und dann konnte man sagen, in welche Richtung geht es mehr oder in welche Richtung geht es weniger.
Genau.
Wenn ich dich jetzt explizit fragen würde, so würdest du dich mehr bei strukturiert oder mehr bei kindlich einordnen? Könntest du da eine Antwort drauf geben?
Ja, ich glaube, ich bin eher ein bisschen kindlich. Aha. So gebe mir aber schon große Mühe, auch strukturiert zu sein. Ne? Mhm. Aber das ist eigentlich auch wieder so ein Beispiel. Wir wollen kreativ sein, wir wollen mutig sein, wir wollen Sachen ausprobieren. Mhm. Ne? Also du musst ja ein bisschen kindliche Neugier haben und dich auch Dinge trauen, weil du keine Angst hast irgendwie, dass du hinfällst. Mhm. Das heißt, kindlich ist total wichtig für uns als Kreativagentur. Mhm. Wenn wir aber nur so sind, Da sind wir totale Chaosladen.
Oh, ein Schmetterling.
Und keiner kann sich auf uns verlassen. So.
Ja.
Das heißt, dieser strukturierte Part ist halt total wichtig für uns, damit sich unsere Kunden auch auf uns verlassen können und damit wir eben kreative Arbeit leisten können, die sich am Ende auch umsetzen lässt.
Ich hatte dir irgendwie ins Wort reingekrätscht. Du wolltest noch irgendwas sagen. Hattest du noch auf dem Schirm, was das war?
Nee. Ich habe da einen Schmetterling gesehen gerade.
Naja, sehr gut. Was gibt's noch? Wir haben courageous und reliable, also mutig und zuverlässig. Das hast du ja eigentlich gerade schon angesprochen. Hat man das gemerkt im Unternehmen, dass sich irgendwas verändert hat nach diesem Workshop? Oder war das sowieso schon gelebte Realität? Und das?
Ja, also ich glaube, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, das machen wir schon ganz gut. Und wir haben auch immer mal wieder, auch in den Jahren davor, so Prozesse angestoßen, wo wir aufgeschrieben sind, wie wollen wir eigentlich sein? Wir haben das nicht so genannt. Und diesen Core-Value-Prozess, den haben wir so angestoßen, dass wir quasi eine möglichst heterogene Gruppe aus unserem Büro zusammengestellt haben und dann wirklich erstmal einen kleinen Workshop mit, glaube ich, 10 Leuten gemacht haben, wo wir das herausgearbeitet haben. Und dann gab es eigentlich unser Jahres-Kick-Off, wo wir das präsentiert haben.
Okay.
Und da war es schon so, wie du, es war ein Riesenmoment für mich. Also für mich war das auch so, die Seele des eigenen Unternehmens zu benennen und quasi seinen Mitarbeitenden auch zu zeigen und so. Finden die das cool oder sagen die so, was erzählt ihr denn da? Das ist ja totaler Quatsch. Also war ich sehr erleichtert, dass es einfach alle irgendwie verstanden haben. Das war super cool. Das war für mich echt super besonders und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Es ist aber auch schon Arbeit, das am Leben zu halten, ne? Weil unsere Core Values sind ja nicht irgendwie nur 5 Worte oder so, sondern es sind eben diese Wertepaare, die man auch immer wieder erklären muss. Das heißt, da muss man dranbleiben. Und das machen wir auch und ich glaube schon, dass es uns oft hilft. Also, aber man muss es aktiv tun. Also wir haben zum Beispiel regelmäßig, dass wir in unserem Weekly Meeting in der Agentur, was wir einmal die Woche machen, so Beispiele suchen, ne? Also wir suchen uns ein Wortepaar raus, wo man sagt, okay, gibt's Beispiele, wo das gepasst hat in der letzten Woche, in der letzten Zeit. So. Also du musst immer wieder Momente suchen, um das auch im Leben zu erhalten, um immer wieder quasi dich daran messen zu können.
Ja, also finde ich cool. Man schafft dadurch ja auch nochmal so ein, ich glaube, du hast es Korsett genannt. Wenn das die Welt der Möglichkeiten ist, wo man alles 10.000, 12.000 tolle Sachen machen kann, dann kann man das dadurch schon mal so ein bisschen...
Ja, Korsett ist eigentlich ein falsches Wort, ne? Korsett wirkt so einschränkend irgendwie. Lass uns vielleicht eher so Entscheidungsmatrix nennen oder sowas, ne? Also so Guidelines, wo man sich eben dran ausrichten kann, wo man immer wieder überprüfen kann, passt das zu uns, wollen wir so sein? Ne? Oder wie du es gerade gesagt hast, Mitarbeitende, die sich bei uns bewerben, die bei uns arbeiten wollen oder wir wollen, dass sie bei uns arbeiten, merkt man schon. Kann ich mich darauf einlassen.
Macht ihr das dann auch für Kunden? Also kommen die dann teilweise auf euch zu und sagen, das hätten wir gerne auch mal herausgearbeitet? Oder ist das sowieso Teil von Kommunikationsprozess? Weil es ist ja nicht immer gegeben, dass ein Unternehmen genau weiß, was es eigentlich macht und wie es sprechen will, wie es aussehen will. Ja.
Ich hab viele Gespräche danach gehabt, als wir das auch kommuniziert haben, die mich darauf angesprochen haben, mit denen ich mich dann darüber unterhalten habe. Aber das ist jetzt tatsächlich jetzt nicht unser Core-Business, solche Dinge zu verkaufen. Mhm. Ne, weil wir sind eine Agentur für Erlebniskommunikation, wir schaffen Erlebnisse. Klar haben wir viele strategische Kampagnen, Projekte, wo wir quasi in diese Richtung beraten, aber das kann mal ein Teil davon sein, aber das ist jetzt eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe, sowas an Externe anzubieten.
Okay. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, was das ganze Jazz Unique-Thema angeht. Ich habe aber noch 2 weitere Bullets auf dem Punkt. Eins davon ist der Imperfect Space und der zweite ist Taste of Now. Ich glaube, im Imperfect Space können wir ganz gut anknüpfen, weil, wenn ich das verstanden habe, ist das Teil der Bürostruktur.
Genau. Imperfect ist uns eigentlich auch in der Corona-Zeit aufgefallen, dass das ein ganz wichtiger Wert für uns ist, weil als Corona kam, haben wir super viel digital gemacht. Ne? Also wir haben uns relativ schnell umgestellt, haben quasi Projekte von unseren Kunden herausgepickt, haben sie auf digitale Formate umgestellt und haben sehr super viel gestreamt. Und wir haben irgendwie uns überlegt, das ist irgendwie total perfekt. Wir haben echt coole Shows inszeniert, wir haben geilen Content gemacht und wir haben eben diese vielen Digital-Events gemacht und haben uns immer so relativ am Anfang überlegt, irgendwas fehlt. Und da haben wir gemerkt, das Imperfekte ist eigentlich das, wo die Magie liegt. Mhm. Also da, wo die Dinge ungeplant passieren, die Zufälle, Serendipity, das ist eigentlich die Magic. Das ist, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Deswegen kommen Menschen auch auf Veranstaltungen oder kommen zusammen, weil du Menschen triffst, mit denen du nicht gerechnet hast, weil Dinge passieren, die nicht passiert sind. Wir haben es dann ein bisschen auch auf die Digital-Events übertragen und haben dann auch in den Bildern Blicke hinter die Kulissen gezeigt, ne? Haben auch mal was vom Set gezeigt, haben was hinter der Bühne gezeigt. Wir haben auch versucht, Momente zu schaffen, die eben nicht komplett gescriptet sind, wo auch zufällige Konversationen passieren, so um eben das ein bisschen nachzuempfinden. Und diese Imperfect Space, den haben wir in diesem Kontext bei uns auch in der Agentur, eigentlich im Herzen der Agentur etabliert. Da war unser Empfangsbereich früher mal.
Okay.
So, da war Corona, da war nicht so viel Empfangsbereich, das war ein relativ verwaister Raum. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal. Und wir reißen den ganzen Empfang raus, wir reißen den Teppich raus, wir reißen alles raus. Da war auch so eine Wand, wo Büromaterial war. Und haben einfach den Boden grau gestrichen, die Wände weiß gemacht und haben gesagt, wir nutzen diesen Raum jetzt und haben wie so eine Art Labor. Und wir wissen nicht, was wir tun. Wir machen einfach mal, ohne zu wissen, wo das hinführt. Das ist ja auch imperfekt. Ne? Wir geben einfach einem Dingen Raum. Und dann ist da relativ schnell, sind da irgendwie Sachen draus passiert. Und wir haben jetzt eigentlich so eine kleine Reihe aus Ausstellungen mit, also das haben wir dreimal gemacht mit sehr coolen Leuten, wo wir uns Künstler gesucht haben. Und gemeinsam, also ganz wichtig, wir machen das zusammen mit Bright, diesen Imperfect Space. Das ist ein Technologie- und Gestaltungsunternehmen, die weltweit unterwegs sind und so virtuelle Bühnenshows machen, viel im AR-Bereich machen, interaktive Exponate gestalten. Also ist eigentlich unser Technologiepartner. Und wir haben diesen Raum und suchen uns Künstler, Künstlerinnen und fragen sie, ob sie mit uns was machen wollen. Und es ist tatsächlich so. Wir fragen sie, hast du Lust, mit uns dort ein Projekt zu machen? Das waren bisher KünstlerInnen, die eher analog gearbeitet haben und eher vielleicht auch auf einer Fläche. Und wir haben quasi diese Dimension Raum dazu gebracht und wir haben die Dimension Technologie dazu gebracht. So dass wir quasi gemeinsam mit den KünstlerInnen dann Projekte entwickelt haben, wo sie selbst noch nicht wussten, wo sie hingehen.
Cool.
Und das haben wir jetzt dreimal gemacht. Einmal mit Engin Dohan, das war der Künstler, den ich auf dem Blend Festival kennengelernt habe. Mural Art Künstler, der quasi dann diesen Raum gestaltet hat. Und wir haben dann gemeinsam mit Bright sein Werk digital erst vollendet. Das heißt, er hat sein Werk zu 50% fertig gemacht. Und dann haben wir mit einer Augmented Reality App konntest du quasi durchs iPad gucken und hast erst dann gesehen, wie das Werk eigentlich fertig ist. Das war für Engin auch ein total spannender Prozess, weil er halt ein Werk gezeigt hat, was noch nicht fertig war.
Für ihn neu.
Und dann haben wir das Augmented, quasi in der überlagerten Realität, haben wir das dann auch in Bewegung versetzt. Ne? Das heißt, sein Werk hat dann angefangen zu leben. Wir haben auch so dreidimensionale Elemente in den Raum gesetzt, um die du dann mit deinem iPad drumherum gehen konntest.
Da wird das innere Kind auf jeden Fall befriedigt. Genau.
Das ist total spannend und ich finde das total cool, weil es halt auch Mut von allen Beteiligten irgendwie verlangt, sich darauf einzulassen. Ne? Also auch der Künstler, der dann sagt, okay, ich mache das mal mit euch. Es ist mein, ich bin ja der Künstler, aber ich gehe in diesen Raum und ich lasse mich darauf ein, mit Technologie was zu tun und weiß nicht, wo es hinführt. Und es war sehr spannend bisher immer.
Und das klingt für mich jetzt auch so, als gäbe es da jetzt nicht die harte Strategie, die quasi definiert, was jetzt dieser Raum in einem halben Jahr darstellen soll, sondern
nee,
gibt es doch?
Nee, ja. Eigentlich nicht. Also wir haben ein bisschen für uns festgestellt, das war jetzt so die letzten drei Ausstellungen, die wir gemacht haben, wo wir eben gesagt haben, okay, wir suchen uns analoge Künstler und gucken, dass wir quasi den Raum erweitern und quasi vom echten Raum in den digitalen Raum auch gehen. Wir haben aber diesen Raum auch zwischenzeitlich genutzt, und um für uns so ein AI-Lab zu machen, also wo wir gerade quasi Anfang des Jahres das Thema AI für uns alle so relevant war, haben wir da so ein Workshop-Space draus gemacht und ein Lab gemacht, wo wir so ein Core-Team hatten bei uns, was sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und wir haben da drin Stationen gemacht, um das dann irgendwie auszuprobieren, haben Workshops mit Kunden dort gemacht. Wir haben jetzt ein Projekt, was wir nächstes Jahr dort machen wollen. Das ist auch nochmal ein bisschen anders gelagert, das verrate ich aber noch nicht. Und unsere neue Brand, die JS Unique Workplace, werden wir da auch quasi in diesem Raum launchen. Ja, das wird dann 2 Monate lang zu diesem Thema bespielt. Also cool. Ich mag das eigentlich auch nicht, da jetzt mich so festzulegen, sagen, wir machen jetzt nur noch das, sondern es ist ein Imperfect Space. Ne? Das heißt, wir wissen nie, was passiert, und der darf alles sein.
Cool. Ja, da kann man so kleine Showcases machen und mit Leuten Sachen ausprobieren.
Und der schönste Aspekt an diesem Space ist eigentlich für mich, und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, ist diese ständige Veränderung und Bewegung, die dadurch in der Agentur passiert. Ich kann mir heute nichts Schlimmeres mehr vorstellen, als dass das Büro immer gleich aussieht.
Mhm.
Also diese Kultur des Wandels, dass sich was verändert, durch Ästhetik, durch Gestaltung, durch so einen Experience-Raum immer durchzugehen, das ist die DNA von unserer Agentur.
So. Da wird es da auch nochmal erlebbar gemacht.
Genau.
Und gibt dann auch nochmal einen Grund, wieder ins Office mehr zu kommen,
genau.
Weil dann gibt es wieder was Cooles zu entdecken.
Es funktioniert nach innen und nach außen. Ne? Also es funktioniert für die Mitarbeitenden, aber natürlich ist das für uns auch Kommunikationsanlass. Ne? Also wir haben Content, den wir generieren, über den wir reden können. Wir laden Menschen zu uns ein, können quasi berichten über Dinge, können Sachen ausprobieren. Wir machen eine Vernissage. Gerade so Sachen, die dann irgendwie interaktiv sind und Augmented Reality. Da haben wir oft die Schwierigkeit, dass wir uns ganz gut damit auskennen und mit unseren Partnern darüber reden. Aber viele unserer Kunden, beziehungsweise es geht eigentlich am selbst, so Sachen musst du ausprobieren. Du musst es anfassen, du musst es erleben. Aha, wenn ich mich jetzt bewege, passiert das da. Oder Augmented Reality ist, ich gucke durchs iPad und sehe im Raum dieses Ding. Wenn du das ausprobierst, dann kriegst du auch wieder Ideen, wie du das in deine Projekte einbeziehen kannst.
Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man das auch erlebt.
Total.
Und nicht einfach nur theoretisch irgendwie erklärt. Dann kann man das da quasi auch zeigen.
Erlebniskommunikation.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich unser Job, ne? Also wir machen genau das, was wir für unsere Kunden eigentlich auch machen.
Voll gut.
Ja.
Jetzt haben wir noch ein weiteres Ding auf dem Zettel, nämlich Taste of Now. Wie ist das entstanden?
Taste of Now, das feiert auch 10-Jähriges tatsächlich gerade. Das ist auch wieder so ein opportunistisches Zufallsprojekt geworden, was super erfolgreich ist inzwischen. Das habe ich damals mit Marion Bambach zusammen gegründet. Wir haben, die Marion hat früher in verschiedensten Catering-Unternehmen gearbeitet, hatte dann irgendwann Kinderpause gehabt und hat dann quasi Wege gesucht, wieder ein bisschen zurückzukommen. Und wir haben sie damals für ein großes Projekt in der Friedenhagenhalle dazu geholt mit 3000 Personen, wo sie uns quasi im Bereich Catering ein bisschen beraten hat und unterstützt hat und quasi eigentlich diesen Bereich quasi umgesetzt hat. Und wir haben dabei gemerkt, das ist eigentlich total cool, weil Catering-Bedarf gibt es logischerweise immer. Und wir haben damals diese Idee gehabt, dass wir einen Caterer gründen können ohne eine eigene feste Küche.
Mhm.
Ja, weil gerade bei großen Projekten habe ich ja sowieso eigentlich die ganze Logistik und alles, was ich vorbereite, das mache ich ja nicht in irgendeiner kleinen Küche, sondern das mache ich in Produktionsküchen und füge das eigentlich vor Ort alles zusammen. Und das war die Geschäftsidee damals, dass wir gesagt haben, wir brauchen diese ganze Logistik und Hardware nicht, die ja auch viel Geld kostet für eine feste Küche, die wir installieren müssen, sondern wir machen das einfach pro Projekt. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir mit unterschiedlichsten Köchen und Köchinnen zusammenarbeiten können.
Mhm.
Das heißt, je nachdem, was für ein Thema diese Veranstaltung hat oder welchen Anspruch sie hat, konnten wir uns Köche suchen, mit denen wir das dann umsetzen. Und Taste of Now macht eigentlich die Logistik drumherum. Heute ist es so, ich glaube, dass Taste of Now schon zu den 4, 5 erfolgreichsten Caterern in Frankfurt auf jeden Fall gehört.
Mhm.
Inzwischen ist der Benjamin Wagner Geschäftsführer. Vielen Dank an den Ben auch, dass er das so großartig führt, weil Marion und ich sind eher beratend, strategisch dabei. Wir sind immer noch beteiligt, aber der Benjamin, der macht das komplette operative Geschäft.
Mhm.
So, und das ist echt super. Ne? Also ja, klar haben wir ein festes Team an Köchen, auf die wir immerhin zugreifen. Wir haben auch den Hubertus Tschirner, der inzwischen auch beteiligt ist. Ein ganz toller Koch, der viel mitentwickelt, der auch ein bisschen aufs Qualitätsmanagement guckt und quasi der kulinarische Experte nochmal ist. Aber wir können tatsächlich sagen, es gibt einen Koch in einem Restaurant, was dem Kunden, der Kundin super gut gefällt und wir können sagen, okay, wir machen auch das, was der normalerweise im Restaurant ist, machen wir für 3000 Personen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann aber der Koch nicht, aus seiner Restaurantstruktur heraus. Mhm. Ne? Also der braucht dann uns. Und so haben wir eine ziemlich coole kulinarische Spielwiese.
Geil. Ja, also als ich mir das angeguckt habe auf der Website, hat das so gewirkt, als würde das so die unterschiedlichsten Fäden zusammenführen. Mhm. Weil da gibt es auch einen Reiter mit Locations.
Mhm.
Und dann sind da unterschiedlichste Event-Locations aufgezählt in den unterschiedlichsten Größen. Und dann wird das halt irgendwie zusammengeführt für den spezifischen
Anlass.
Ja, das
ist immer ein bisschen, also erstmal Taste of Now ist ein ganz eigenständiges Unternehmen.
Mhm.
Es hat jetzt nichts direkt mit Jazz Unique zu tun.
Wir sitzen auch nicht am
Wir sitzen nicht zusammen, so saßen wir früher mal, also wir sind gemeinsam quasi inkubiert, aber heute sind das auch in komplett anderen Gebäuden.
Okay.
Und das Thema Location ist super wichtig für einen Caterer, weil man einfach dort regelmäßig quasi bestehendes Geschäft auch hat. Und in der Catering-Struktur kann ich auch gut so eine Betreuung von der Location machen. Das heißt, es gibt durchaus Locations, die sagen, so, wir wollen dieses ganze Terminanfrage, Buchungen, Location-Besichtigungen gar nicht selbst machen. Das macht gerne auch mal einen Caterer mit, weil er dann logischerweise auch direkt im Boot sitzt und bei allen Veranstaltungen dabei ist. Ne? Das heißt, das Location-Betreuung ist ein relevanter Geschäftsbereich für einen Caterer.
Und wie hat sich das ergeben, dass ihr das quasi zusammen gegründet habt?
Na, wir saßen zusammen im Büro, wir haben dieses große Projekt zusammen gemacht und haben gemerkt, da können wir doch mehr draus machen. Und dann,
dann war quasi dieses Projekt
Dieses Projekt war quasi die Geburtsstunde von Taste of Now. Das ist das, was ich meinte. Und so passiert es mir, glaube ich, öfters, weil du mich vorhin auch gefragt hast, sitzt du da und hast irgendwie eine Strategie, was du tun willst. Ich glaube, ich bin neugierig und aufmerksam und lerne gern Menschen kennen und unterhalte mich gern. Habe vielleicht auch einen gewissen Mut, Dinge einfach mal zu machen, ohne dass ich weiß, wo sie hinführen. Und da entstehen dann manchmal so Dinge draus.
Geil. Eine Sache, wo ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, wo mich interessiert, wie das zustande kommt, sind diese ganzen Awards. Weil das ist auch sehr beeindruckend, wenn man sich das anguckt, was da so an einer langen Liste an Awards dem Jazz Unique House.
Haben wir da eine lange Liste irgendwo stehen?
Es ist schon, ein paar habe ich rausgeschrieben. Ein Red Dot Award, ein German Design Award, ein MAB Award, ein Brand X.
Ja gut, da sammeln sich ein paar über die Jahre. Ja.
Aber wie kommt das dazu?
Naja, dieses ganze Award-Thema, das kann man auch so ein bisschen kritisch betrachten. Ja, es ist eine schöne Wertschätzung für die Arbeit, für das Team, für die Kunden, natürlich auch fürs eigene Unternehmen logischerweise. Aber es wird ja auch Geld damit verdient. Ne? Also mit Awards. Ich habe eine Einreichungsgebühr, es gibt eine Jury und wenn man dann gewinnt, muss man manchmal noch mehr zahlen. Also das ist ja nicht so, dass irgendjemand kommt und sagt, guck mal, das ist eine tolle Arbeit, ich gebe dir jetzt einen Preis.
Das ist das, was ich nicht weiß. Deswegen frage ich so.
Also das ist schon,
Einreichungsgebühr.
Ja, das ist schon, du zahlst für alle Awards. Also ich meine, das ist ja auch ein großer Aufwand. Ne? Also da steckt ja eine Jury dahinter, das muss bewertet werden. Du brauchst die ganze Struktur quasi, um Projekte auch zu bewerten. Das ist ja jetzt nicht... Ist ja kein.
Die würfeln nicht und sagen, ach, das ist das Coolste, sondern. Nee.
Ja, logischerweise gibt es Jurys, ne? Halt. Und umso renommierter die Jurys sind, umso mehr Experten und Expertinnen dort sitzen, umso relevanter ist auch so ein Award, logischerweise. Und das ist schon, also für viele auch ein Geschäftsmodell. Für viele auch nicht unbedingt vordergründig, aber das kostet Geld und das ist meistens. Die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich, die Awards. Aber ich habe quasi eine Einreichungsgebühr und dann oft, wenn ich dann gewinne, habe ich auch nochmal eine Gebühr, die ich bezahlen muss, damit ich dann diese entsprechenden Award-Logos nutzen darf. Es ist, genau. So. Und deswegen ist es auch in der Agenturwelt immer mal wieder kritisch zu betrachten. Aber es ist trotzdem eine ernsthafte Beurteilung der Projekte. Ne? Und es ist ja so, dass das alle großen Agenturen machen oder viele finden das auch, manche finden es auch nicht gut, ist auch berechtigt, finde ich. Ich finde, also mein Problem ist eigentlich eher, dass es sehr, sehr aufwendig ist und tatsächlich auch teuer ist. Ne? Also ich muss erstmal diese Gebühren bezahlen, dann muss ich auch Zeit investieren, um das vorzubereiten, dann muss man Videos produzieren, muss man die Einreichungsunterlagen erstellen. Und das ist natürlich ein großer Aufwand, der dahinter steckt. Aber es ist letztlich halt ein gutes Kommunikationstool, weil ich natürlich einen Bedarf habe, als Agentur auch quasi in Erscheinung zu treten.
Ja.
So, ne? Und dann ist natürlich ein Award zu gewinnen, ist natürlich ein schönes Kommunikationsmittel.
Es ist einmal wie so ein Qualitätssiegel, so eine Art Gütestempel.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn das halt auch dann ernsthaft analysiert wird und ausgewertet.
Ja. Also das ist in der Regel, ich will das jetzt auch nicht zu schlecht reden, das ist schon auch gut. Also da sitzen auch wirklich Menschen, da sitzen viele Expertinnen, die sich damit auskennen und die sich sehr, sehr intensive Gedanken darüber machen, welche Projekte gut sind und welche nicht gut. Ich saß auch schon, logischerweise auch in Juries, habe das auch schon mitbewertet und es ist schon eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist schon klar.
Das ist cool.
Ja.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auch ein großen Networking
total.
Faktor bei hat.
Ja,
weil dann lernst du Leute aus der Branche kennen.
Total.
Die Events an sich sind, glaube ich, halt auch immer ein Happening, wo das abgeht.
Genau. Und es ist schon auch, ich finde das schon auch gut, dass du durch diese Awards auch eine Sichtbarkeit für die kreative Leistung der Projekte findest. Ne? Mhm. Also wenn du dir Awards anguckst in einem bestimmten Themenfeld, sei es jetzt, ob es jetzt Events oder Messen oder Produkte sind, wie auch immer, du siehst bei diesen Awardshows oder auch auf den Plattformen dann, siehst du ja herausragende Arbeit. Ne? Das heißt, das ist schon auch so ein bisschen so ein Leistungsmesser oder du siehst einfach, was ist gerade up to date, was passiert gerade, was sind vermeintlich gute Arbeiten, was nicht, also und du siehst sie halt auch, weil sonst siehst du ja oft Projekte auch gar nicht so, auch in so einer konzentrierten Form.
Sehr geil. Ja. Cool.
Also du merkst, es ist ein, man muss es differenziert betrachten und man kann durchaus sagen, wir machen da jetzt auch mal nicht mehr mit, weil es Aufwand ist und Geld kostet. Andererseits ist es einfach ein relevantes Medium für aus unterschiedlichen Perspektiven.
Aber du hast tatsächlich die Frage beantwortet, die ich hatte, nämlich passiert das überhaupt so? Und da hast du ja eigentlich erklärt, dass man da quasi auch einen Initialaufwand leisten muss.
Und der ist
muss.
Nicht zu unterschätzen.
Genau, damit das eben stattfindet, also sich quasi bewerben und den ganzen.
Was auch noch ein relevanter Faktor ist, es gibt ja unter Agenturen auch Kreativrankings.
Mhm.
Und die entstehen genau aus diesen Preisen. Ne? Also, und das ist natürlich auch schön, als Agentur in so einem Ranking zu stehen, weil du dann als zu deinen Kunden sagen kannst, guck mal, wir sind die 10 kreativste Agentur oder die kreativste Agentur. So, das ist natürlich auch wirklich ein New Business Tool.
Hilft das? Ist das teilweise ausschlaggebend oder kommen die Leute eher aus dem Netzwerk oder von ganz anders her quasi?
Also wir stehen jetzt in der Regel nicht ganz oben in den Kreativ-Rankings, weil wir da jetzt auch nicht so viel Geld investieren an allen Projekten oder an allen Awards teilzunehmen. Ich glaube schon, dass es hilft, so, aber man ist wirklich ein großes Invest, wenn man irgendwie dabei sein will. Aber also wir haben da generieren dadurch jetzt, glaube ich, wir jetzt selbst nicht unbedingt viele Kunden. Ich glaube aber, dass die Liste, die du offensichtlich nicht gefunden hast mit Awards, und natürlich kommunizieren wir das auch und ich spüre das schon, dass es eine große Aufmerksamkeit bringt und schon auch sagt, okay, das ist echt gute Arbeit. Ne? Das ist einfach ein Blick von außen auf die Arbeit, die das nochmal proved. Und das hilft uns schon sehr, deswegen finde ich das auch, machen wir das auch.
Cool.
Wir wollen es aber auch ein bisschen weniger machen und nur bei den relevanten Awards mitmachen.
Ja, das findet man dann halt auch erst auf der Reise heraus.
Genau.
Sehr cool. Jasper, mein Lieber, wir sind tatsächlich schon Ende angelangt.
Wow,
ging ganz schön schnell,
ging
ne?
Schnell, ja.
So eine Stunde. hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du dem Podcast-Budi-Hörenden noch mitgeben möchtest? Vielleicht irgendetwas, was es anzukündigen gibt? Die letzten Worte würden dann dir gehören.
Oh wow, Stelle. Da hättest du mich drauf vorbereiten müssen, dann hätte ich was im Kopf. Ich glaube, wir haben so viel gesprochen, ich habe so gefühlt, ich habe so viel erzählt, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was über ist. Ich hatte mir ja schon gedacht, wow, wie kriegst du diese Stunde überhaupt voll, aber offensichtlich gibt es ein paar Themen, über die man reden kann und es hat großen Spaß gemacht. Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich hier eingeladen bin. Vielen Dank nochmal.
Danke, dass du da bist.
Ich hoffe, es ist ein bisschen Content auch dabei, der dann auch für die Zuhörenden interessant ist und vielleicht ein bisschen Einblicke in unser Tun und Denken gibt. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Vielen Dank. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser verstehen, was da dahinter steckt. Liebe Leute, das war Podcast Brudi Nummer 48 mit dem guten Jesper von Jazz Unique. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Podcast Brudi.